Hier sind sie am schönsten, die Sonnenaufgänge. Ich liebe es, hier zu sein, hier am See Genezareth. Morgens, wenn die Dämmerung anfängt. Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Simon ist mein Name. Manche nennen mich auch Petrus. Ja, hier bin ich geboren. Da drüben etwa ist mein Elternhaus. Ich bin geboren als in eine Fischerfamilie. Mein Vater war schon Fischer. Der hat es von seinem Papa gelernt und der schon wieder von seinem Opa. Und wenn wir von der Nachtschicht wiederkommen und sehen die Sonnenaufgänge und haben die Netze voll, das ist das pralle Leben. Das habe ich immer gemacht, jeden Tag, Tag ein, Tag aus, bis vor 3 Jahren. An diesem einen Tag, ich erinnere mich noch genau, da kam dieser Wanderprediger Jesus hier vorbei. Und viele Leute kamen da, sonst ist ja hier alles nicht so voll. An diesem Morgen total viele Leute, noch mehr als hier. Und sie standen alle da und dieser Jesus fing an zu reden. Und er bat mich, ob er nicht mein Boot haben könnte als Kanzel. Na klar, ich habe meine Netze ausgewaschen und er hat gepredigt, gesprochen. Und seine Worte waren wirklich begeisternd, die waren so klar. Ich habe ganz gebannt zugehört, ich habe alles verstanden. Und als er fertig war, da sagte er zu mir: Petrus, fahr hinaus und werf die Netze da aus, wo es am tiefsten ist und fische nochmal. Ich dachte, ja, typisch Zimmermann, kann Häuser bauen, ne? Aber vom Fischen hat er keine Ahnung. Man fischt nicht tagsüber und auch nicht da, wo es tief ist, sondern nachts und wo es flach ist. Aber als er das so sagte, das war so klar und so machtvoll. Ich konnte gar nicht anders. Ich bin einfach losgefahren und habe das gemacht, was er gesagt hat. Wie eine Macht, als sie mich zieht. Und ich habe die Netze so voll gehabt wie noch nie. Das war der Hammer. Ein Wahnsinnsfang hatte ich. Boah, ich habe mich voll gefreut und ich dachte, wow, wenn ich jetzt zurückkomme ans Ufer, dann sage ich: Jesus, wir zwei sind ein cooles Team. Wir machen voll die Fischcompany auf. Du sagst mir die guten Stellen und ich gehe dann, mach die Arbeit und dann verticken wir die Fische und wir werden reich. Doch als ich dann zu ihm kam, da habe ich gemerkt, das ist nicht nur ein Zimmermann mit Angler, mit Fischerglück. Der Mann, der ist anders, der ist heilig, der ist göttlich, der ist rein, der ist nicht so ein dreckiger Fischkopf wie ich. Und ich habe gemerkt, wir passen nicht zusammen in ein Boot. Und das habe ich ihm dann auch gesagt. Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt: Meister, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und ich dachte, er sagt: Ja, hast recht, Petrus, ich gehe mal wieder. Danke für die Kanzel. Ne? Aber das sagte er nicht. Er reichte mir die Hand, zog mich nach oben und sagt: Komm mit mir, ich mache dich zum Menschenfischer. Ich hatte keine Ahnung, was er damit meint. Aber das Komm mit, das nach dem, was ich gehört und erlebt habe, ich konnte nicht. Ich habe alles stehen und liegen gelassen und bin mitgegangen. Mein Bruder ist auch mit und noch 2 andere hat er eingeladen. Und wir waren 12 und noch einige Frauen zusammen. Wir waren eine große Gruppe, waren wir mit ihm unterwegs. 3 Jahre. Ich sage euch, 3 fette Jahre. Was ich alles erlebt habe. Das war so der Hammer mit dem. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da müssten wir mal ein Buch drüber schreiben. Ja? Ich glaube, ich sage dem Matthäus oder dem Johannes mal, dass die mal ein Buch darüber schreiben sollen. Und wenn das rauskommt, das müsst ihr lesen. Ja? Macht ihr das? Wenn das so wird, ich könnte alles erzählen von diesen Erlebnissen. Und dann, nach irgendeiner Zeit, habe ich gemerkt, wer das ist. Dass das nicht nur irgendein Zimmermann ist, sondern dass das der ist, von dem die heiligen Schriften uns schon erzählt haben. Von dem Messias, dem Sohn Gottes. Das habe ich gecheckt. Und eines Tages, als er fragte, habe ich ihm das auch gesagt, dass ich denke, dass er der Messias ist. Und er hat gesagt, ja, Petrus, du hast recht gesprochen. Und das wusste ich. Und ich war so stolz, ihm zu folgen und mit ihm zusammen zu sein. Er sagte, ich baue ein Königreich auf und ich wollte mit dabei sein und dafür kämpfen und dafür arbeiten, dieses Königreich aufzubauen. Und war schon ganz gespannt, wie das werden wird. Doch irgendwie nach drei Viertel Jahr kippte die Stimmung. Alles war plötzlich anders. Die Menschen waren irgendwie dann gegen ihn und es kippte alles. Die Pharisäer stachelten das Volk auf und plötzlich wollten sie ihn nicht mehr. Wollten ihn nicht mehr hören, sondern wollten ihn sogar umbringen. Und ich weiß noch, wie das alles kam. Es spitzte sich so zu und letzte Woche war das noch so, da saßen wir noch zusammen, kurz vor dem Passafest. Wir waren abends zusammen und haben zusammen das Passafest auch gefeiert. Und Jesus sprach schon wieder davon, dass er sterben wird und dass er leiden wird. Ich wollte das nicht. Und dann sagte ich zu ihm, das soll nicht sein. Jesus, wir werden kämpfen dafür. Du kannst dich auf mich verlassen. Und dann sagte er zu mir, Petrus, bevor morgen der Hahn kräht, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Ich sagte, der hat einen an der Klatsche, das kann nicht sein, ich nicht. Ich gehe mit dir durch den Tod. Dann sind wir abends raus an den Ölberg, wo wir immer waren, zum Entspannen. Und das hatten wir auch nötig, das waren anstrengende Tage vorher. Wir waren da, es war schon spät am Abend, dunkel und wir saßen da und entspannten uns. Und Jesus ging da ein paar Meter weiter zu den dicken Ölbäumen und ich weiß noch, er sagte uns, wacht und betet. Ja, wir saßen da zusammen und haben dann auch mal gebetet. Oh, wir waren aber so voll müde und sind dann irgendwann eingepennt. Dann kam er nach einer halben Stunde etwa, kam er wieder, sah völlig fertig aus, rüttelte uns wach und sagte, hey Jungs, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wach bleiben und beten? Okay, wir strengten uns dann an, setzten uns im Kreis zusammen und beteten wieder. Und er war nicht da und, ey, hast du schon mal probiert zu beten, wenn du hundemüde bist? Boah, wir sind alle wieder voll eingeratzt. Und dann kam er wieder, machte uns wieder wach und sagte, Jungs, könnt ihr nicht mal aufpassen, wach bleiben und beten? Betet, damit ihr nicht Schiffbruch erleidet. Und er ging wieder weg und wir sind wieder eingepennt. Dann war das peinlich. Als er dann wieder kam, kamen schnell Soldaten auch, die ihn festgenommen haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Total übel. Und vorher dachte ich, ich gehe mit dir durch den Tod, ich mache alles. Und dann kann ich noch nicht mal mit ihm wach bleiben. Dann haben sie ihn mitgenommen, gefesselt und viele von der Freunde sind abgehauen. Aber ich war so mutig und bin dann hinterher und habe mich dann in den Palast von dem hohen Priester hingelegt, habe mich da hingeschlichen, bin dann rein an das Kohlenfeuer und habe geguckt, was passiert. Da war er. Sie haben ihn festgebunden, gespuckt und beleidigt. Sie haben ihn ausgelacht und festgebunden. Es war schlimm mit anzusehen. Warum machen Sie das mit ihm? Er hat doch nichts getan. Und als ich da so am Kohlenfeuer stand, da sagte einer zu mir, hey, dich kenne ich. Du warst doch auch mit Jesus zusammen. Und ich dachte, oh Mann, jetzt fliege ich auf. Und ich sagte, nein, du verwechselst mich. Ich bin's nicht. Und ein anderer sagte, doch, ich kenne dich. Deine Stimme, dein Dialekt verrät mich. Du kommst aus Galiläa, du warst auch mit Jesus unterwegs. Und ich sagte, ey Mann, ich schwör's dir, ich war nicht mit diesem Jesus unterwegs. Wow, das war, ey, haarscharf. Ich bin dann weg vom Feuer und habe mich hinter eine Säule gestellt und habe da abgewartet und was passiert, alles im Blick gehalten, bis mir einer auf die Schulter tippte und sagte, hey du, ich kenne dich, du warst auch mit Jesus im Garten, eben noch, ich habe dich dort gesehen. Und ich sagte, nein, ich will mich verfluchen, ich war nicht da, du verwechselst mich. Und kaum hatte ich das ausgesprochen, krähte ein Hahn. Und mir fiel ein, was mein Meister mir gesagt hatte, noch ein paar Stunden vorher. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ich hätte schwören können, ich wollte es nicht. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt. Aber ich habe es nicht geschafft. Und ich war so fertig. Ich bin rausgerannt, ich habe geweint, ich bin raus aus der Stadt gelaufen, so schnell ich konnte, habe mich irgendwo hingeschmissen und habe nur noch geweint, nur noch geheult. Kannst du dir das vorstellen? Hast du das auch mal erlebt? Du hast deinem Gott, deinem Meister versprochen, ich schaffe das, ich halte durch, du kannst dich auf mich verlassen, ich werde treu sein. Dann hast du es nicht geschafft, weil du zu ängstlich, zu feige, zu faul warst. Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Dieser Schuld dann zu leben und dann zu merken, dass ich da nicht mehr rauskomme. Ich habe mich total da rein verrannt. Und dann haben sie ihn auch noch hingerichtet. Weißt du, wie brutal die Römer ihre Gefangenen hinrichten? Die haben ihn gekreuzigt, mit Nägeln durch die Hände geschlagen. Ich konnte mir das nicht angucken. Johannes war dabei, der hat mir das hinterher erzählt. Mein Schmerz war zu groß und meine Enttäuschung. Und ich frage mich, warum musste das alles so geschehen? Hätte Jesus das auch nicht irgendwie anders machen können? Er hätte doch Kraft dazu gehabt. Er hätte doch Feuer vom Himmel fallen lassen können. Als ich im Garten stand und mein Schwert zog, da hätte er doch sagen können, ja, hau drauf. Und er sagte, steck dein Schwert weg. Kann das denn wahr sein? Ich habe so auf ihn gehofft. Ich habe gedacht, er baut das Königreich auf. Und aus dem Königreich ist nur noch ein Scherbenhaufen. Kennst du das? Wenn du davon träumst, du willst was aufbauen in Gottes Namen und es wird groß werden. Und du denkst, er segne das und dann läuft alles anders als geplant. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, mit dieser Enttäuschung. Habe ich keine Ahnung. Das sitzt so tief. Ich denke, warum lässt er das zu? Kann es das denn sein? Warum lässt er mich denn so ins offene Messer laufen? Er hätte doch die Macht gehabt. Er hat Tote auferweckt. Das kann er doch nicht machen mit mir. Warum tut er nichts? Warum hat er sich nicht um sich geschlagen? Und ich frage mich, warum? Und das frage ich ihn eines Tages, warum? Warum lässt du das zu? Warum lässt du mich so fallen? Warum lässt du mich so kaputt gehen in diesem Schmerz? Und wisst ihr was? Ich habe mir schon gedacht, dass das alles vielleicht doch nicht wahr sein kann. Es kann doch nicht wahr sein, oder? Der hätte doch was tun müssen. Ich frage mich, ist er denn dann wirklich der Messias gewesen? Stimmt das denn? Oder habe ich mir das alles nur eingebildet? War das alles nur eine Idee von mir? Was war das? Ich bin ins Zweifeln gekommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht war das alles nur eine Einbildung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du auf irgendwas baust und du denkst, das ist es, und dann zerbricht alles. Und das, was du vorher gehabt hast, ist nicht mehr da. Du hattest es so fest in deinen Händen und plötzlich ist es weg. Und du stellst alles in Frage, alles. So habe ich mich gefühlt. Ich konnte nicht mehr glauben, was ich da alles erlebt habe, die letzten 3 Jahre. ich habe das nicht mehr hingekriegt auf die Kette. Wisst ihr? Und ich wollte es auch gar nicht mehr. Ich wollte mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Ich war einfach fertig, fix und fertig. Nach der ganzen Zeit, nicht nur nach den letzten Tagen, sondern einfach auch nach diesen ganzen Erlebnissen jetzt. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Nicht nur nicht geschlagen, ich will auch nicht mehr. Das, der ganze fromme Scheiß, der kann mir jetzt gestohlen bleiben. Die können mich alle mal. Ich bin einfach zu alle. Und ich habe mir schon gedacht, dass ich Schluss mache damit. Nicht nur mit dem Glauben und dem ganzen Kram da, sondern auch mit mir. Judas, einer, der mit uns unterwegs war, vielleicht hat der es richtig gemacht. Er hat sich aufgehängt. Und ich hatte den Mut nicht dazu. Aber es gibt Momente in unserem Leben, da ist es uns danach, zu sagen, ich mache jetzt Schluss mit allem. Weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, wenn man dich so fühlt, wenn du einfach alles wegschmeißt, wenn du dich selbst nicht mehr anschauen kannst, wenn du dich enttäuscht fühlst von dir selbst und dich nicht mehr im Spiegel angucken kannst. Was ist aus all dem geworden? Alles war mir irgendwie zu heftig. Ich habe aufgegeben, resigniert, Schnauze voll. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe das alles hinter mir gelassen. Ich habe die letzten 3 Jahre einfach versucht auszublenden und habe gesagt, okay, ich lasse das alles sein, vergiss das und machst wieder das, was du kannst. Ich schmeiß meinen Job einfach hin, diesen frommen Job als Menschenfischer. Hat doch eh keinen Wert. Ich kündige. Das habe ich dann gemacht. Ohne Jesus sowieso. Und bin wieder zurück hierher. An diesen Ort, den ich kenne. Der meine Heimat ist. Wo immer mein Herz geschlagen hat. See Genezareth. Hier bin ich zu Hause. Und das habe ich gemacht. Ich habe wieder angefangen, Fische zu fangen. Ich bin zurückgegangen und stellt euch vor, alles war noch da. Mein Boot war noch da, mein Netz war noch da. Die ganzen Gerätschaften, meine Nachbarn haben alles für mich aufgehoben. Ich habe wieder angefangen. Mein Bruder Andreas war mit dabei. Jakobus und Johannes kamen auch ruckzuck wieder dazu. Und dann sind wir wieder raus. Haben unsere Sachen wieder gepackt. Und ich habe den Wind wieder gespürt vom See Genezareth. Und wir haben die Netze ausgeworfen und haben uns bisschen wieder Lebensgeister gespürt, verstehst du? Und dachten, wir machen wieder unseren alten Job, das können wir. Und wir haben die Netze gezogen und sie waren leer. Nicht einen einzigen Fisch, nicht mal einen stinkigen Gummistiefel oder irgendwas, leer. So leer wie mein Herz. Ich war frustriert, nicht mal mehr das kann ich, was ich gelernt habe. Wozu bin ich denn überhaupt noch nützlich? Wer rechnet denn überhaupt noch mit mir? Auf mich gibt doch keiner mehr einen Pfifferling. Dann sind wir so wie betröppelte Hunde zurückgesegelt ans Ufer. Und dann im Morgennebel sehen wir da ganz früh jemand am Ufer stehen. Ich habe ihn nicht erkannt, ich höre da aber eine Stimme. Hey Jungs, na? Habt ihr nichts zu essen? Jetzt noch einen klugen Spruch brauche ich gar nicht. Dann rief er, werft die Netze auf der rechten Seite aus. Was soll das? Na ja, dachte ich, komm, probierst es mal. Mehr als schief gehen kann es nicht, ne? Dann haben wir das einfach gemacht auf dem Rückweg. Und noch während wir gesegelt sind, merkten wir, es geht nicht weiter, die Netze, die ziehen das Schiff nach hinten und wir merken, wow, die sind voll, rappelvoll. Solche Burschen drin, wir haben die nachher gezählt, 153 Stück. Die waren so voll und ich dachte, was geht hier ab? Ich habe es noch gar nicht gecheckt, als Johannes zu mir sagte, hey Petrus, das ist der Meister. Und dann schlug es mir wie Blitze durch den Kopf. Ich merkte, Fischzug, leere Netze, volle Netze, vor 3 Jahren schon mal das Gleiche. Und ich merkte, der hat recht, das ist er. Das ist er. Und ich zog meinen Mantel wieder, meinen Umhang wieder an, weil wir fischen nachts in Unterhosen. Ne? Sieht ja keiner. Und dann zog ich den wieder an, sprang sofort ins Wasser und paddelte so schnell wie es geht dahin, um ans Ufer zu kommen und ihn zu sehen und zu schauen, ob er das ist. Und er war es. Mein Meister. Leibhaftig. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur groß geguckt. Er hat auch nichts gesagt. Er machte so. Und ich sah das Feuer und es roch nach geröstetem Fladenbrot. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat uns was vorbereitet. Nach dieser Nachtschicht machte er uns das Frühstück. So ist mein Meister. Keine Anweisungen, keine Anklagen, keine blöden Sprüche. Der bringt mir das Frühstück nach einer Nachtschicht. Der hatte schon Fische da und sagte, komm, bringt auch von euren dazu. Und wisst ihr, wie lecker die Fische sind im See von Galiläa? Wir haben dann gegessen zusammen. Brot gebrochen und Fische gegessen und haben miteinander gegessen. Das war wunderbar. Und meine Schwachheit ging weg. Er gab mir das wieder zurück, was ich brauchte. Meine Kräfte kamen wieder. Meine Kräfte kamen wieder. Nicht nur durchs Essen, sondern dadurch, dass ich merkte, er ist da. Einfach in seiner Nähe sein, ihn genießen, zu wissen, er ist bei mir, er lebt. Das war keine Einbildung die letzten Jahre. Das, was ich erlebt habe, war Wirklichkeit, ist Wirklichkeit und bleibt das. Das gibt mir Kraft, wenn ich wieder schwach bin, wenn ich aufgewühlt bin, einfach Ruhe bei ihm finden, Orte der Stille suchen, Hände falten und an ihn denken. Wie oft ist es mir, dass ich meine, mit meiner eigenen Kraft was zu tun und ich bin der Petrus und du meinst, du schaffst es auch und dann rödeln wir uns ab und wir schaffen es doch nicht. Und dann kommt mir der Satz in das Hirn, ohne mich könnt ihr nichts tun. Oh, wie recht hat der. Und in solchen Situationen sagte er oft einen Satz, den ich nicht vergesse. In den verrücktesten und hilflosesten und ängstlichsten Situationen kam er rein und sagte, Friede sei mit dir. Dadurch hat sich die Situation nicht geändert, aber mein Herz. Plötzlich kommt tatsächlich Frieden in mein Herz und ich werde ganz ruhig, wenn ich weiß, er ist da. Und so wurde ich an diesem Morgen, wurde ich ganz ruhig. Und dann nahm Jesus mich zur Seite. Und ich wusste, was jetzt kommt. Ich wusste, was er mir sagen wollte. Das dreimalige Verleugnen. Ich habe es nicht vergessen und er hat es auch nicht vergessen. Er nahm mich zur Seite und ich dachte, jetzt sagt er mir, hey Petrus, habe ich dir doch gleich gesagt, dass du es nicht schaffst, ne? Ich habe wieder mal recht behalten. Ich weiß, du hast eine große Klappe und nichts dahinter. Kenne ich schon. Gibt es auch bei euch einige? Ja, ich kenne auch einen davon. Das dachte ich, dass ihr mir das sagt. Dir ist nichts zu anzufangen. Dich kann ich nicht mehr gebrauchen in meinem Team. Du hältst ja nicht durch. Du willst Leiter von der Gemeinde sein. Vergiss es. Aber das sagte er alles nicht. Ich hätte das alles ausgehalten, denn er hätte recht gehabt damit. Er schaute mich in die Augen, mir in die Augen und fragte, Petrus, hast du mich lieb? Ich sagte, ja, Jesus, du weißt, ich habe dich lieb. Aber damit nicht genug. Er sagte das nochmal. Simon Petrus, hast du mich lieb? Er sagte, Jesus, Meister, ja, ich habe dich von Herzen lieb. Und dann fragte er mich nochmal. Es tat mir schon weh in meinem Herzen, weil ich ihn dreimal verleugnet hatte, fragte er mich dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Und ich sagte, Meister, du weißt alle Dinge, du kennst mein Herz und all mein Versagen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und damit fiel auch alles ab von mir. All das, wo ich gedacht habe, meine Schuld, mein Versagen, all das fiel in diesem Moment von mir ab. Und ich wusste, Jesus will nichts von mir, außer dass ich ihn lieb habe. Ich muss meine Schuld nicht wieder gut machen. Ich muss nicht der tolle Petrus sein. Ich muss nicht der Held sein. Einfach ihn nur lieb haben. Wenn du fertig bist von deinen Nachtschichten, von deinem Leben, von dem, was du investiert hast, tagelang, jahrelang vielleicht. Wenn du fertig bist mit dem, was du in deinen Netzen oder in deinen leeren Netzen empfindest, dann ist es gut, zu Jesus zu gehen und zu sagen, leere Netze, aber mein Herz, das gehört dir. Mehr braucht er nicht. Mehr will der nicht. Alles, was er mir gibt, ist genug. Bei ihm ist genug davon. Gnade für mein Leben. Gnade für dein Leben. Genug davon für alles, was bei mir in meinem Leben schiefgegangen ist. Er nimmt es und löscht es weg. Und dann sagt er zu mir, Petrus, er legte die Hand auf meine Schulter und sagte, weide meine Lämmer. Er meinte damit, kümmere dich um meine Schäfchen. Da verstehst du immer noch nicht, ne? Er sagte damit, wenn du mal eine Gemeinde baust und Leute Nachfolger werden von Jesus, von mir, dann kümmere dich darum. Ich wollte nicht nicken, ich habe es nur angehört. Ich will keine Versprechungen mehr geben, die ich nicht halten kann. Aber er beauftragt mich neu und sagt mir, er kann mich so gebrauchen, wie ich bin. Dich so gebrauchen, wie du bist. Er will mich. Er will dich. Er sucht uns. Und all meine Zweifel, meine Schuld, meine Scham, das alles geht vorbei, wenn ich ihn nur hab. Denn er sucht sich die Schwächsten aus. Die Versager, die Zweifler, die Kranken, die Kaputten, die Blinden, die Hoffnungslosen, diejenigen, die in dem Herzen zerbrochen sind, diejenigen, die versagt haben, die schuldig geworden sind und Dinge getan haben, wo sie denken, nie wieder werden die gut. Alles das kannst du unter sein Kreuz bringen. Denn er erwählt dich. Wählst du ihn? Bei ihm ist genug Platz dafür. Er lädt dich dazu ein. Komm und folge ihm nach. Amen.